frei und beziehungsstark. Jesus sagt in demselben Johannesevangelium, von dem wir heute Morgen schon gehandelt haben, in Johannes 8, 36, wenn euch nun der Sohn, wenn ich euch frei mache, so seid ihr wirklich wahrhaft frei. Freiheit, was für ein Thema. Frei will jeder sein. Freiheit ist ein Begriff, von dem wir träumen. Frei von der Schule, frei von den Eltern, frei von den Geschwistern, frei von Pflichten, frei von all dem, was uns bindet. Was genau ist aber unsere Vorstellung dann von Freiheit? Nun, in derselben Aufklärung, von der wir heute Morgen schon sprachen, die auch das Ich in den Mittelpunkt des Lebens rückte, hat sich auch ein Freiheitsbegriff herausgebildet, der die Freiheit zunächst von dem verstand, wovon man frei wird. Das heißt, wie ich eingestiegen bin, würde man heute auch wieder bei der Umfrage in Stuttgart oder Karlsruhe die Antworten bekommen, was verbindet man mit Freiheit? Nun, entlastet werden, befreit werden, entbunden werden von Dingen, die einem unangenehm sind, die einen einschränken. Freiheit also als raus von allem, frei von allem. Wenn man diesen neuzeitlichen, individualistischen Freiheitsbegriff allerdings nimmt, dann bekommt man eine Vorstellung von Staat, von Gemeinschaft, in der alle völlig unverbindlich leben. Und wir haben es schon mitbekommen in der Debatte unseres neuen Bundespräsidenten, als Gauck den Freiheitsbegriff so stark machte, als einer, der in Unfreiheit gelitten hat unter einem politischen Regime und die neu entdeckte Freiheit dann als seinen Zentralbegriff entdeckte, dass dann sofort sich alle melden, halt mal, aber Freiheit kann doch nicht alles sein, da muss doch noch was anderes dazukommen. Nicht unser Bundespräsident hat einen Fehler gemacht, sondern die Rezipienten seiner Reden, die sie empfangen und gehört haben, weil sie nämlich selbst zeigten, sie haben nicht verstanden, was Freiheit ist. Er selber hatte Freiheit ja ganz anders gefüllt. Wenn es stimmt, dass wir als Menschen Beziehungswesen sind, das heißt, dass Beziehung für uns nicht nur dazukommt zu dem, was wir an sich sind, sondern wenn wir überhaupt nur erfüllt leben können in erfüllenden Beziehungen, dann hat das auch eine Auswirkung auf den Freiheitsbegriff. Die Frage ist nicht nur, wovon bin ich frei, sondern wofür bin ich frei? Wenn ich nämlich Freiheit nur negativ definiere als befreit werden von, dann müsste man sagen, der wahrhaft Freie ist der, der mitten in der Wüste verdurstet. Der ist frei von anderen Menschen, denn er ist ja einsam. Der ist frei von Wäldern, denn er hat keine Bäume. Der ist frei von Essen und Trinken, denn er hat nichts zu essen und zu trinken. Und er ist frei vom Leben, denn er wird verdursten und wird verhungern und vereinsamen mitten in der Wüste. Also ein frei von würde ja bedeuten als Ideal, ich lande auf einer einsamen Insel oder mitten in der Wüste. Nein, wir träumen von Freiheit. Und unsere Illusion von Freiheit ist gar nicht Freiheit von, sondern Freiheit für. Freiheit von gehört immer zusammen mit frei für. Und immer wenn ich von Freiheit träume, träume ich in Wahrheit von Beziehung. Aber nicht alle, die Freiheit denken, denken automatisch von Beziehung. Denn dazu muss ich erst eine erfüllende, eine liebevolle, eine vertrauensvolle Beziehung denken können, in der ich frei bin. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das soll heißen, dass wir in der Christusbeziehung ahnen, erfahren, was Freiheit ist. Nämlich Freiheit durch Beziehung. Freiheit durch Beziehung. Jesus hat diese Frau am Brunnen, Johannes 4, befreit von ihrem bisherigen Leben. Befreit von einer süchtigen Lebenssuche, die immer wieder die Frustration programmatisch schon angelegt hat, weil sie alle Fehler wiederholte, in der nächsten Beziehung alles erwartet hat und es nicht bekommen. die Beziehung überfordert hat und das, was nur Gott geben kann, von einem anderen Mann erwartet hat. Er hat den Gelähmten, Johannes 5, befreit. Von dem, was ihn einschränkte, gebunden an die Matte, lag er dort oben und kam alleine nicht hoch. Er hat ihn frei gemacht von seiner Krankheit. Er hat Johannes 9, den Blinden, frei gemacht von der Einschränkung seiner Lebenswirklichkeit. Alles hören, alles spüren, aber nicht sehen können. Merken, dass eine Welt ist und ich komme nicht so ran, wie andere daran teilhaben. Über alles aber hat er, Johannes 20, Maria Magdalena befreit. Maria Magdalena ist eine ganz geheimnisvolle Person im Neuen Testament. Es heißt von ihr, dass sie von Jesus befreit wurde, erlöst wurde von 7 Dämonen. Wir haben manchmal Albträume, von denen wir uns befreien können, indem wir aufwachen. Wir haben manchmal dunkle Gedanken. Da können wir durch andere Menschen, durch Gespräche, durch positive Gedanken uns wieder befreien. Andere von uns haben diese Gedanken schon so ein bisschen als Programm. Das heißt, die haben so etwas, was die Psychologie und die Seelsorge ein Drehbuch nennt. Die leben nach einem Skript. Das heißt, es ist praktisch von der Kindheit her vorgegeben, in welchen Spuren, in welchen Rollen ich mich verhalte. Und sie können nicht einfach sie schütteln und sagen, hurra, heute bin ich ganz neu, sondern dann kommt die nächste Aggression und ich reagiere wieder so, wie ich es gewohnt bin. Nach einem Skript, nach einem Drehbuch gehe ich auf Spiele ein. Und ich merke jeweils, ich bin gar nicht frei, sondern Gedanken bestimmen mich, Gefühle bestimmen mich. Ja, es gibt so etwas wie Drehbücher in meinem Leben, nach denen ich immer wieder dieselben Fehler mache und am Schluss frustriert übrig bleibe. Bei Maria Magdalena war es mehr als ein Gefühl. Es war auch mehr als eine Gewohnheit, mehr als eine Spur der Erziehung in ihr, sondern sie wurde fremdbestimmt. Mit den Dämonen haben viele heute ihre Schwierigkeiten, es richtig einzuordnen. Und es geht auch heute jetzt nicht darum, dass wir eine Dämonenlehre hier entfalten. Es sollte uns aber auf jeden Fall deutlich sein, bei aller Distanz zu dem Thema und bei aller Vorsicht hinsichtlich dieses Themas. Wenn in mir ein Dämon mein Leben bestimmt, dann ist es nicht nur ein Stimmlein meiner selbst, nicht nur ein Gefühl, das immer wieder hochkommt, sondern ich fühle mich als dirigiert, als bestimmt. Eine andere Stimme in mir bestimmt mich. Die Theologen haben die Dämonen längst abgeschrieben in der Neuzeit seit der Aufklärung. Wer sie nicht abgeschrieben hat, sind aber Psychiater. Es gibt es noch heute, dass Menschen, die als Kinder ein enormes Leid erfahren haben, zum Beispiel Mädchen, die missbraucht wurden von ihren eigenen Vätern oder Onkeln, ein solches Leid erfahren haben, dass die Psyche das gar nicht mehr aushält und sie haben mehrere Persönlichkeiten, die sich als Stimmen in ihnen äußern, weil sie das Leid gar nicht mehr als eine Person ertragen. Und aus ihnen sprechen verschiedene Stimmen in Tonlagen, die sie sonst gar nicht beherrschen. Sie werden bestimmt, sie werden gelebt, sie leben nicht, sondern werden gelebt. Maria von Magdala war eine Frau, die großes Leid erfahren hatte. Sie wusste, was Unfreiheit ist. Sie lebte nicht, sie wurde gelebt. Sie war nicht stolzes Ich in ihrem Leben, sondern sie war das Es von fremden Stimmen, Personen und Menschen. Jesus ist ihr begegnet in dieser selben Liebe des himmlischen Vaters. Er ist ihr begegnet, indem wir, dass er lebte mit seinem himmlischen Vater. Und er hat sie befreit aus der Rolle des Opfers, befreit aus der Sklaverei ihres Lebens und hat sie zu einer Persönlichkeit gemacht, zu einer selbstbewussten Frau, die wusste, was Freiheit ist. Bedeutet. Ich glaube, neben Maria, der Mutter Jesu, gab es keine zweite Frau zu Lebzeiten des irdischen Jesus, die Jesus so leidenschaftlich und dankbar liebte wie Maria Magdalena. Worin bestand die Freiheit dieser Maria? Dass sie befreit wurde von all dem, was sie zerstörte und ihr Leben einschränkte. Und dass sie befreit wurde für. Es gab für sie nichts Schöneres, als mit diesem Jesus zusammenzuleben, ihm wir mit ihm zu sein, ihm nachzufolgen, bis hin zu dem Schmerzen, bis hin zum Tode am Kreuz. Frei von, frei für. Wir werden hoffentlich nicht so fremdbestimmt sein wie Maria Magdalena. Wir haben aber alle Unfreiheiten. Und wir sollen frei werden. Wenn du sagst, ich fühle mich relativ frei, absolut super, das ist eine tolle Voraussetzung. Es gibt noch mehr. Was sind die Unfreiheiten, von denen wir befreit werden sollen? Nun, jetzt fällt traditionell für alle Insider der LAHÖ das Stichwort Sünde. Also wir sollen frei werden von der Sünde. Gerne, nehme ich auf. Aber was ist denn Sünde? Nun, dann kommt die klassische Definition. Sünde in meinem Leben ist das, was schön ist, aber verboten. Also das Obst, das bei dem Nachbarn wuchs, das war Sünde. Aber es war eben so verlockend schön, weil es eben nicht unser Obst war, sondern das des Nachbarn. Und das zu stehlen war verboten. Also Sünde ist, was verboten ist. Sünde ist das, was unmoralisch ist, ist die traditionelle Formulierung und das traditionelle Verständnis. Und dann kämpft sich ein Christenmensch damit ab, dass er die Sünden in seinem Leben besiegt und dass er frei wird von allen Sünden. Und wenn man dann fragt, was Sünde ist, dann kommt eben Kuchen essen, nicht? Gerade erwischt erst, ich habe euch alle gesehen, Kuchen essen, habe mich selbst erwischt, nicht? Alkohol trinken, früher war Tanzen noch dabei. Noch früher war es schon, ihr habt alle die Damen unter uns nicht mehr die Frisuren, die man früher pflichtmäßig hatte. Also zum Friseur gehen war für eine Frau schon Sünde, sich schminken war Sünde. Ich weiß noch, in Liebenzell kamen nach dem Krieg das erste Mal beim Missionsfest amerikanische Missionarinnen und die Amerikaner waren an dem Punkt mal weiter in der Erkenntnis. Und dann saßen die Missionarsfrauen vorne auf der Bühne und waren geschminkt, nicht wie man sonst so in Deutschland im Fernsehen sah, aber schwarz-weiß, nicht, das hat man ja bunt noch nicht angeguckt, und hat gesagt, die sind vom Glauben abgefallen, die schminken sich. Also Sünde war auch Minirock seinerzeit, Sünde war übrigens Hose, ihr habt so viele Hosen an hier, die Frauen, das war alles Sünde früher. Das heißt, Sünde ist, was verboten ist und meistens war Sünde immer das, was die Welt tat. Fernsehen zum Beispiel, als ich junger Christ war, war Fernsehen noch Sünde. Gab es kein Fernsehen. Also das, was da drin kommt, ist auch meistens Sünde, aber nicht, weil es verboten ist, sondern weil es Schrott ist. Nicht. Das heißt also, Sünde definierte man früher immer mit Moral und Sünde war, was verboten war. Wenn du jetzt das Pech hattest, ein bisschen im frommen Elternhaus aufgewachsen, dann hat der Sündenbegriff eine gewisse Glanzhaftigkeit, eine Attraktion gewonnen, nicht? Sünde war immer das, was schön war, was die anderen durften und du selber nicht. Das ist eine absolute Sackgasse. Sünde ist biblisch nicht moralisch bestimmt. Sünde ist nicht moralisch bestimmt. Sünde ist nicht das, was verboten ist an sich und dadurch zu bestimmen. Sünde ist auch gar nicht auf das Tun bezogen, sondern wir müssen nur auf unseren Anfang zurückkommen. Was ist das, was Gott will? Das ist Beziehung. Was ist dann Sünde? Sünde ist von Adam und Eva an nichts anderes als die Trennung vom Du, die Trennung vom Wir, die Trennung von dem mich liebenden Gott. Da ging bei mir ein ganzer Christbaum auf, als ich das erste Mal kapierte, Sünde ist ja gar nicht das verbotene Attraktive, sondern zu kapieren, wenn die Bibel etwas Sünde nennt, dann meint sie das, was mich von Gott als meinem Leben und meiner Liebe, was mich von meiner eigenen Erfüllung abhält, nämlich von einer Beziehung, die mich trägt. Für viele Fromme ist es deshalb notwendig, den Sündenbegriff moralisch mal ganz zurückzustellen und zu kapieren, es geht bei dem Sündenbegriff um den Beziehungsbegriff. Wenn Gott mich vollkommen liebt, was will er da nicht? Dass ich von ihm weglaufe, mich von ihm trenne, etwas ohne ihn erlebe. Sünde war es, dass Adam und Eva ohne Gott sein wollten, die Gemeinschaft nicht mehr mit ihm wollten, im Nehmen und Geben, sondern selber groß sein wollten, wie ein zweijähriges Kind, das Spinat an die Wand spuckt, weil sie sagt, ich bin selber groß, ich kann selber essen und dann macht sie lauter Mist. Nun ist es ganz klar, dass für uns Freiheit und Selbstständigkeit im Glauben ein solcher Wert ist, weil wir es unseren Eltern gegenüber ja irgendwo mal empfunden haben. Das heißt, als wir erwachsen wurden, haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal erwachsen sein und nicht immer nur Kinder. Wir wollen mal frei sein von unseren Eltern. Und insofern ist es ja berechtigt, zu Hause auch mal auszuziehen und nicht ewig nur bei Mutti zu Hause zu bleiben und dann als Student noch seine Wäschepakete nach Hause schicken und jedes Wochenende zu Mami zu fahren. Das ist eine natürliche Entwicklung, wenn man sich von Mama mehr als 24 Stunden entschuldigt. Ich weiß nicht, ob du alle 2 Minuten anrufen musst zu Hause oder eine SMS schicken. Es ist ganz normal, wenn du mit 18 Jahren einmal nicht deiner Mami gleich eine SMS schickst. Emanzipation, Freiheit von den Eltern gehört dazu. Das Missverständnis ist nur, dass Gott kein Mensch ist. Und dass unsere Gottesbeziehung nicht vergleichbar ist mit menschlichen Beziehungen. Gott ist nicht wie ein menschlicher Vater. Dann wäre es richtig, dass wir sagen, irgendwann werde ich im Glauben mal frei und werde erwachsen. Sondern Gott ist das Leben und die Liebe selbst. An dem Punkt der Freiheit müssen wir uns bewusst machen, dass Gott mit keiner menschlichen Beziehung zu vergleichen ist. Das heißt, bin ich zu stolz als erwachsener Mensch, von meinem Leben abhängig zu sein? Käme ich morgen früh auf den Gedanken beim Frühstück zu sagen, heute bin ich mal selber groß, heute mache ich es mal ohne Leben? Nee, Quatsch. Bin ich zu stolz, von meinem Herzen abhängig zu sein? Würde ich meinem Herzen sagen, ich bin frei von dir, ich brauche dich nicht mehr, du brauchst nicht mehr zu schlagen? Quatsch. Mein Herz ist mein Leben und garantiert mein Leben. Käme ich auf die Idee zu sagen, ab heute will ich es mal selber wissen, ich beanspruche keine Liebe mehr, ich möchte ohne Liebe leben, ich bin frei von der Liebe. Nee, bescheuert. Vom Leben und von der Liebe wollen wir nicht frei sein, sondern wir wollen für das Leben und die Liebe frei sein. Gott ist viel größer als alle menschlichen Beziehungen, die wir kennen. Und deshalb können wir auch Gott gar nicht denken in Analogien von Mama und Papa, weil wir dann sofort sagen, irgendwann muss ich mal frei werden von denen. Im Glauben werden wir erwachsen, wenn wir verstehen, das Leben will ich pur und nicht weniger. Die Wahrheit will ich pur, die Wahrheit und nicht weniger. Ich möchte leben, ich möchte lieben, ich möchte mich entfalten, ich möchte glücklich sein, ich möchte gestalten, ich will das ganze Leben ohne Einschränkung und ohne Steuerabzug. Das ist Freiheit. Frei sein von dem, was mich einschränkt, frei für das, was mein Leben und meine Liebe fördert. Wie werde ich frei? Das ist eine Frage. Am Anfang habe ich als Christ gedacht, na, das ist eine Sache der Anstrengung. Ich habe ja schon gesagt, mit 15 kam ich zum Glauben und habe gemerkt, mein Jähzorn, der passt nicht so ganz in die Bergpredigt. Also verspreche ich Gott, ab morgen bin ich meinem jüngeren Bruder, meiner älteren Schwester gegenüber Sandwich-Prinzip, nicht, da boxt man nach beiden Seiten. Also ich gebe mich versöhnlicher. Ich möchte auch meinen Religionslehrer ein bisschen toleranter begegnen, nicht? Der hat zwar keinen Glauben, hat keinen Verstand, aber was hilft das? Feindesliebe, nicht? Also ich möchte mir das vornehmen, morgen machst du das anders. Ich möchte frei sein von. Alle Anstrengungen, sich von dem zu distanzieren, was mein Leben einschränkt, führt nur dazu, dass du frustriert wirst. Wenn ich als ich versuche, mich von dem zu distanzieren, was mein Leben einschränkt, bin ich schon wieder darin verfangen. Erinnert ihr euch an Adam und Eva heute Morgen? Der Fehler war schon, dass Eva überhaupt das Gespräch angefangen hat mit der Schlange. Die Schlange zischelte, sollte Gott gesagt haben, nicht zischel, zischel. Und dass Eva antwortete und sagt, ja, wir dürfen von allen Bäumen essen im Garten, nur von dem einen, das war schon zu viel. Was war falsch? Sie hat sich in Trennung von Gott mit dem Problem an sich auseinandergesetzt. Bei Kain heißt es, die Sünde lauert vor der Tür in Kapitel 4, ein Kapitel weiter hinten. Du aber herrsche über sie. Das Bild habe ich als junger Christ unheimlich gut verstanden. Denn mir kam die Stimme der Sünde in mir immer so vor wie so ein Versicherungsvertreter, der an die Tür klopft, nicht? Und sagt, ja, wir wollen doch nur miteinander reden, nicht? Und in dem Augenblick, wo ich einen Schlitz nur aufmache und fange an, mich mit der Sünde auseinanderzusetzen, bumm, liege ich schon wieder auf der Nase. Egal was es ist. Jähzorn, Depression, Sexualität, was immer so dein Repertoire ist an Lieblingsproblemen, nicht? Immer wieder dasselbe. Konzentrier dich auf dein Problem und du unterliegst ihm. Was wäre denn die Lösung gewesen bei Eva und Adam? Was die Lösung bei Kain? Was wäre die Lösung gewesen bei David, als er eine wunderschöne Frau sich auf dem Nachbardach waschen sah? Die Lösung wäre bei allen gewesen, wenn sie sich nicht mit dem Problem auseinandergesetzt hätten, nach dem Motto, jetzt zeige ich mal der Sünde, dass ich frei bin und krempel die Ärmel hoch, sondern wenn sie zu Gott geflohen wären. Wäre Eva zu Gott geflohen und hätte gesagt, ich bin für dich geschaffen, ich habe ein Problem. Da ist so ein komisches Tier, hat kürzere Beine als ein Dackel und redet Stuss daher. Kannst du mir das mal erklären? Da hätte Gott der Vater gesagt, schön, dass du gleich zu mir kommst, das Problem können wir erklären. Das Tier heißt Schlange, was es sagt, ist Krusch. Komm zu mir, im Wir mit dir kann ich dir alle Probleme beantworten. Wäre Kain mit seiner Eifersucht und seinem Neid, wäre er mit seiner Aggression dem geliebten, angesehenen Bruder gegenüber sofort zu Gott gekommen, dann hätte gesagt, ja, die Gefühle sind typisch für die Kompensation, das können wir beheben, lass dir von mir so viel Selbstwertgefühl geben, dass du nicht mehr neidisch sein musst, im Wir mit dir nehme ich dir deinen Zorn. Ja, ich kann doch zu Gott nicht kommen, wenn ich neidisch bin, wenn ich aggressiv bin, lies mal die Psalmen. Die Psalmbeter kamen mit allem. Den hat's gestunken, dann sind sie zu Gott gekommen. Die waren wütend, dann sind sie zu Gott gekommen. Die haben gesagt, den bringe ich um. Dann haben sie aber nicht gesagt, mit so Gebeten kann ich ja nicht zu Gott kommen, das muss ich alleine ausmachen. Nein, die sind mit ihrer Aggression zu Gott gesammelt und haben gesagt, Herr, bring den um. Wann hast du das letzte Mal bei Gott gesagt? Wann warst du das letzte Mal so ohne Feigenblätter, dass du deine ganze Wut, deine ganze Kränkung, deine Aggression bei Gott bei Gott ausgelassen hast? Also meine Frau weiß den Unterschied enorm gut, ob ich meine Unausgeglichenheit bei ihr klage oder ob ich sie an ihr auslasse. Das sind nämlich zwei ganz verschiedene Stiefel. Das eine ist Beziehung, das andere ist Isolation. Wäre der David von dem Dach runtergegangen und hätte gesagt, Gott, meine Güte, du hast auch schöne Frauen geschaffen, du bist ein toller Schöpfer, das ist aber jetzt nicht meine Frau, die gehört dem anderen, aber das, was die an mir an Sehnsucht geweckt hat, das bringe ich jetzt mal zu dir und ich weiß, letztlich kannst du nur meine Sehnsucht befriedigen und jetzt will ich mir mal überlegen, wie ich wieder in meiner Ehe etwas aufmerksamer bin. Das war der Funke, den ich mitgenommen habe. Nein, der dachte nicht an Gott, der hat Gott rausgelassen. In dem Augenblick, wo ich in der Versuchung, in der Anfechtung, in der Fremdbestimmung versuche, das Problem selber zu lösen, bin ich ihm schon ausgeliefert, denn dann beschäftige ich mich mit mir selber und meinen Problemen. Der Haken ist, wir sind wie Adam und Eva zu stolz, frei zu sein für Gott. Das war ich schon als kleines Kind. Ich weiß noch, wie wir mal Verstecken spielten und Nachlaufen oben auf der Bühne bei einem Freund. Und dann standen dummerweise oben so Farbkübel auf dem Balken. Und wir sind da oben rumgeklettert und haben dann so schön den Lack einmal klatsch runter, 5-Liter-Eimer. Und patsch war der Fleck da. Nicht knallrot, nicht Ochsenblut, die halbe Bühne war voll. Und was machen wir? Na, anstatt runterzulaufen, zu sagen, wir haben einen blödsinnigen Fehler gemacht und wie machen wir das jetzt, wie können wir das begrenzen? Nein, wir haben gesagt, irgendwie müssen wir das Problem lösen, haben es mit allen möglichen Mitteln versucht, die Kleider der Mutter genommen, um das alles aufzutatschen, nicht? Und als das nicht hilft, das Ganze dann gleichmäßig verteilt, vielleicht merkt es keiner, wenn die ganze Bühne rot ist. So haben wir schon als Kleinkinder die Flecken lieber größer gemacht am eigenen Kleidchen, anstatt mit den Flecken zu den Eltern zu laufen. Komm mit deinem Quatsch zu Gott, sobald er passiert. Mit dem ersten Gedanken sofort zu Christus in das Wir mit ihm. Und für mich war es die Wende meines Lebens, als ich kapierte, ich bin nur so frei von der Sünde, wie ich frei bin für Christus. Ja, meine Freiheit von dem, was lebensabträglich ist, was mich trennt von dem, was ich eigentlich mir ersehne, meine Freiheit besteht in der Beziehung. Das heißt also, es geht nicht darum, einen Trick zu finden, wie werde ich jetzt frei von dem, was mich an mir selber aufregt, sondern es geht darum, dass ich überhaupt nur in der Christusbeziehung, in dem eigentlichen Leben, wenn ich wirkliche Liebe und wirkliches Leben habe, es nicht mehr brauche. Die Sünde verliert ihre Attraktion als Ersatz, wenn ich das Original habe. So ging es mir schon als kleines Kind, solange ich noch einen Holzroller hatte, durfte mein Bruder an das heilige Stück nicht ran, dann wurde er sofort verdroschen. Als ich dann einen mit schönen Reifen hatte, mit Gummireifen, habe ich den alten abgeschoben. Warum? war wertlos. So ging das gerade weiter. Als ich ein Fahrrad hatte, durfte man einen Roller haben. Als ich mein Moped hatte, durfte man ein Fahrrad haben. Als ich mein Motorrad hatte, durfte man ein Moped haben. Das heißt, solange ich nichts anderes habe und mir das heilig ist, klammere ich dran. In dem Augenblick, wo ich etwas Neues habe, auf das ich mich konzentriere, wenn ich erfüllt bin und mich freue an etwas Neuem, verliert der Ersatz, das Vorläufige, seine Attraktion. Es macht keinen Sinn, dass wir gegen unsere Kompensationen kämpfen. Nimm jede Sehnsucht, nimm jede Aggression, nimm jedes Problem, das du hast und durchleuchte es auf deine Sehnsucht nach Liebe, Leben und Christus, Gott selbst. Fast jede Sünde ist eine verborgene Sehnsucht nach Gott. Fast jede Sünde ist eine verborgene Sehnsucht nach Gott. Jesus sagt zu der Frau, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Warum? Nun, weil die Frau in Wahrheit natürlich nicht nur Wasser holen wollte, das wollte sie auch, sondern was sie in ihrer Sehnsucht suchte, war eine Erfüllung, die sie weder durch Wasser, noch durch Essen, noch auch durch Männer bekommen konnte. Das Faszinierende ist nun, dass wir nicht Gottes Schöpfung verteufeln. Das ist die traditionell fromme Lösung. Also, wenn einer durch Alkohol Probleme kriegen kann, dann verteufle ich einfach den ganzen Alkohol. Wenn einer in Sahnetorten sich bis zum Rausch durch die Schwarzwälder Torte bis zum Erbrechen durchfressen kann, dann sage ich, Schwarzwälder Torte ist Sünde. Früher gab es das in der Erweckungsbewegung, da gab es einige Urgroßeltern der Erweckung, die haben, weil sie vom Kartenspiel abhängig waren, Haus und Hof und Kind und Frau verspielt. Die waren spielsüchtig. Und diese Sucht war nichts anderes als ein Ersatz für ihr eigentliches Wunsch, Erfüllung und Glück und Beziehung zu haben. Als sie zum Glauben kamen, haben die gesagt, ich rühre keine Karte mehr an. Das war auch für die okay, denn für sie war ganz konkret das ein Ersatz und sie waren frei davon. Der Fehler war nur, dass man dann in bestimmten Kreisen, in England war das ausgeprägt noch, als ich das erste Mal da war, dann gesagt habe, ein Christ darf nicht mehr Karten spielen. Jetzt erklär mal einem jungen Kind mit 7 Jahren, warum es an Sonntag nicht irgendein Blümchenquartett spielen kann. Das ist halt überhaupt kein Zusammenhang mehr. Das kann sich ja an Gott und dem Himmel freuen und kann sein Blümchenquartett spielen. Dasselbe gilt fürs Tanzen, dasselbe gilt fürs Fernsehen. Das gilt für alles im Leben. Vor allen Dingen gilt es auch für die Sexualität. Manche haben so viele Probleme unter den Männern allemal mit der Sexualität, dass sie sagen, die muss an sich vom Teufel sein. Und ich habe schon ein frommes Buch gelesen, da hat einer gedacht, also wenn es so viele Probleme mit der Sexualität gibt, dann muss es so sein, dass die erst nach dem Sündenfall zustande kamen. Da hat jemand also Genesis umgeschrieben und hat gesagt, die Frau wurde überhaupt erst nach dem Sündenfall erschaffen. Da muss man den Text schon sehr manipulieren. Aber der ist also offensichtlich auch mit 80 Jahren noch nicht klug geworden in seiner Sexualität und hat gesagt, das Ding muss vom Teufel sein. Nein, die Sexualität ist das schönste Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Die Erotik, das Bezogensein aufeinander, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind, das ist das Schönste, was Gott sich ausgedacht hat. Da hat er besonders lange nachgedacht. Wie kann ich jetzt das Ganze noch mit einem Sahnehäubchen versehen? Ich schaffe Mensch und schaffe sie als Mann und Frau zu meinem Ebenbild. Da haben alle Engel gesagt, toller kann man es nicht machen. Aber wir verderben's. Warum? Weil wir Gottes Schöpfung verteufeln, anstatt das zu verteufeln, was die Schöpfung verdirbt. Wir müssen es als Christen lernen zu kapieren. All das, was uns geschenkt ist, sind Möglichkeiten, die Gott uns gibt, dass wir sie gestalten. In Beziehung mit ihm, mit Christus, können wir sie verantwortlich entfalten. Ohne diese Beziehung werden wir immer in allem Gott suchen und nicht finden. Wenn einer Fresssucht hat oder Magersucht, ist es für Außenstehende relativ leicht, weil wir dann drauf gucken und sagen, wie kann man so bescheuert sein, sich entweder zu Tode zu hungern oder zu Tode zu fressen. Ist es nicht dein Problem, guckst du drauf und sagst, das ist doch nackte Kompensation, das führt doch nicht zum Leben. Aber guck auf dein kleines Leben. Was sind deine Kompensationen? Wo tust du etwas als Ersatz für das, was du eigentlich willst? Und ihr habt mich hoffentlich so verstanden, mir geht es nicht darum, euch fertig zu machen, sondern euch aufzubauen. Es ist nämlich so wahnsinnig faszinierend, wenn ich alle meine Probleme angucken kann und gucke danach, wo ist der göttliche Funken in dem Problem? Wo ist die Sehnsucht nach dem, was ich eigentlich will? Ich will Freiheit, Leben, Beziehung und Erfüllung. Wenn ich es aber so suche, dann verderbe ich es mir selber. Dasselbe gilt auch für die Beziehung die wir partnerschaftlich anstreben. Wenn ich nur aus der Erwartung Adams und Evas komme und sage, ich will jetzt aber endlich den Mann kennenlernen, der all meine Probleme wie Stecker und Dose ineinander passend kompensiert. Erstens, den Mann gibt's nicht und zweitens täte er dir auch gar nicht gut. Denn dann würde ich unreif bleiben und würde nie aus erster Hand mit Christus im Wir leben, sondern hätte nur die Bestätigung. Umgekehrt, wenn ein Mann bei Mutti gar nicht richtig ausziehen will und darauf wartet, dass eine neue Mama ihn voll versorgend gleich wieder nimmt und alle Bedürfnisse ihm von den Augen abliest. Erstens einmal, eine so bescheuerte Frau gibt es hoffentlich nicht mehr heute. Und zweitens einmal, täte uns auch überhaupt nicht gut. Das heißt, selbst in die Ehe hinein, in unsere Partnerschaft hinein gilt, erst wenn wir frei sind von, sind wir frei für Beziehung. Ich erinnere mich noch dran, wir hatten früher eine Pension zu Hause und dann hatten wir immer wieder so Haushaltshilfen, die auch bei uns unten im Keller dann wohnten und ihre Zimmer haben. Die haben an ihrer Schulbildung nichts gemacht, wollten nichts machen, hatten auch keine Zeit mehr, haben von ihrer Person her sich nicht weiterentwickelt, waren auch schwer eingestellt. Das Einzige, was sie taten, sie lasen so romantische Romane. Und dann kam da wie ein Prinz, ein Aschenputtel erlöste, wie ein Arzt eine Hilfsschwester geheiratet hat und dann im großen Daimler wurde sie davon gefahren. Und immer wenn die Damen diese Heftchen lasen, glänzten sie in ihren Augen, dass es einen anrührte. Die haben aber diesen Arzt nie bekommen und der Prinz hat bei uns nie Kur gemacht in Bad Ems, weil das Kaff längst zu versifft war. Da ist kein Prinz mehr hingegangen, den konnten sie da gar nicht kriegen. Versteht mich richtig, ich sage nicht, dass du nicht Rosamunde Pilcher mit Tränen in den Augen angucken kannst. Aber am Ende von Rosamunde Pilcher muss die Frage stehen, und wie setze ich das jetzt in meinem Leben so um, dass ich morgen mehr lebe, als ich gestern gelebt habe? Gerne alle Illusionen, alle Bilder, alle Träume nehmen. Nichts verteufeln, was Gott geschaffen hat. Aber bei allem, was er mir gegeben hat, fragen, Herr, wo finde ich das Original? Wo finde ich das Wirkliche darin? Wie werde ich ein Mensch, der frei ist von allem Ersatz, frei für dich als mein Original, für das Leben selbst und der dann in der Lage ist, auch als Partner zu geben, was er erwartet und selbst in seinem Leben Beziehung so zu leben, wie Gott sie in uns leben will. Ich lade euch ein, die Freiheit in Christus zu genießen. Es ist faszinierend. Vor allen Dingen ist es deshalb so faszinierend, weil jeder Teilerfolg eine Bestätigung ist. Und was ist dann, wenn du das jetzt kapierst und dann nächste Woche am Donnerstag plötzlich du dich wieder bei deiner Lieblingssünde erwischst, was immer das ist, hast du dann alles umsonst gehört? Nein. Das Faszinierende ist, du bist nicht an sich frei. Du bist in Christus frei. Du bist in Christus mit ihm bereits vor 2000 Jahren der Sünde abgestorben. Er ist für dich gestorben, für deine Schuld, für all deinen Ersatz und all deinen Mist. Das heißt, wenn du nächste Woche wieder auf die Nase fällst, dann musst du dir nicht vorwerfen, jetzt habe ich alles, was ich im Basislager kapiert habe, wieder verloren. Sondern du musst dich nur erinnern, aha, das war jetzt wieder das Modell Eva ohne Gott mit Schlange. Das finde ich nicht attraktiv, ich will mich wieder daran erinnern. Das Modell Gott mit Eva ist mir viel attraktiver. Wenn ich hinfalle, muss ich nicht liegen bleiben. Was immer ich an Sünden tue in meinem Leben, es widerlegt nie meine Freiheit in Christus. Es belegt nur meine Blödheit. Denn ich müsste es nicht tun. Würde ich mich ganz in die Beziehung mit Christus hineingeben, würde ich zu ihm schreien oder beten oder sehnsuchtsvoll nur mit einem Blick nach oben ihm sagen, Herr, ich möchte ganz in dir sein, dann bin ich frei. Denn das Faszinierende ist, ihr müsst gar nicht selber frei sein. Es genügt, dass er frei ist. Ihr müsst nicht der Sünde absterben, wie immer das dann aussehen würde, sondern ihr seid bereits vor 2000 Jahren gestorben. Mehr als Christus muss niemand sterben für unsere Freiheit. Wir sind in ihm frei. Wir müssen es nur immer wieder neu erkennen. Der Schlusssatz ist jetzt absolut super, nicht weil er von mir kommt, sondern weil er biblisch ist. Wir brauchen in unserem Leben überhaupt nichts zu verändern. Das Einzige ist, dass wir erkennen sollen, was Christus schon für uns verändert hat. Du hast kein Seinsproblem, du hast nur ein Erkenntnisproblem. Du bist in Christus frei.